und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und endlich wieder mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallihallo, ich muss mich ein bisschen noch mit dem Equipment arrangieren.
Ja, wir sind wieder im Studio. Früher hat es nicht gebraucht. Heute am Abend ist dann im Anschluss noch Liverpool gegen United und schon hat es gereicht, dass wir Fußball schauen und Podcasten verbinden.
Ja. Ich bin froh, da zu sein, zu unserer 88. Episode von Spielfrei.
Auch das ist ein Wahnsinn eigentlich, oder?
Ja, und heute haben wir ein richtiger gutes Programm. Mhm. Halten Sie sich fest da draußen. Heute geht es einerseits um Italien. Mhm. Das heißt, die Serie A hat ja Betrieb aufgenommen. Das heißt, wir werden uns einmal in das Land des x-fachen Weltmeisters begeben. Keine Ahnung, wie oft die Weltmeister waren. Dann haben wir England. Steht am Programm und ich sage es gleich, lieber Alexander, ich werde dich heute mit was überraschen.
Geschenke?
Nein, nicht mit Geschenken, aber ich habe ein Spiel vorbereitet.
Aha.
Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die Riesenfans von Spielen sind, aber keinen Bock haben auf die Serie A, jetzt müsst ihr durchbeißen. Also hört euch das trotzdem kurz an, was wir über die Serie A zu sagen haben. Ihr könnt sie nicht theoretisch vorspulen, aber bleibt dran. Es erwartet euch ein großartiges Spiel, wo ich den Alexander testen werde heute. Und dann werden wir natürlich wie immer in das Land des x-fachen deutschen Meisters schauen, zu den Bayern, also nach Deutschland.
Ja, genau, wo ja unser Sendungstitel halt herkommt, weil die Vorentscheidung im Titelrennen
kennt erst nach drei Runden gefallen.
Kennt eventuell in Deutschland gefallen
sein, ja. Spätestens mit dem letzten Spieltag ist es eigentlich entschieden. Und zum Abschluss werden wir natürlich noch schauen, was zu Hause passiert ist in der österreichischen Bundesliga. Das ist heute geplant in unserer 88. Episode von Liga zu Liga. Und los geht's.
Ja, na, zuerst noch eine Geschichte habe ich natürlich noch zuerst. Und zwar möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken. Du hast mir ja tatsächlich zwar heute kein Präsent gemacht, aber erst vor kurzem eins. Ich habe ein wunderbares Autogramm auf einem Ball bekommen.
Erzähl mal ein bisschen. Ja, tatsächlich. Also ich arbeite für Skills Lab.
Nebenberuflich, hauptberuflich bist
du nebenberuflich. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein Markennamen, hinter dem die modernsten Trainingssysteme im Fußball stehen. Kurze Werbung in eigener Sache.
Das passt schon so.
Und wir haben letztens Besuch gehabt und zwar vom ehemaligen Arsenal-Stürmer Eduardo. Mhm. Das ist der, für alle, die sich fragen, wer ist nun mal der Eduardo? Das ist der, dem so schief die Füße gebrochen haben.
Ja.
Der brasilianisch-kroatische Stürmer Eduardo. Und da haben wir gedacht, es gibt ja zumindest einen so einen Verrückten, der sich selbst öffentlich als Arsenal-Fan outet und quasi als Freundschaftsakt, aber auch als, wie soll ich sagen, wir von mal an Arsenal-Fan an Krümel hin, habe ich mir gedacht, bringe ich ihm einen schönen Ball mit.
Du hat mir extrem, muss ich wirklich sagen, extrem gedacht. Und das zumindest aktuell noch ist er mein drittliebster Arsenal-Stürmer.
Viertliebster
Eduardo.
Okay, ja. Jetzt musst du mal kurz die Rangliste von den anderen. Ja, der Thierry auf Platz 1, der Bergkamp auf Platz 2.
Richtig, und der Wright auf Platz 3 eigentlich.
Okay, ja.
Und ich sage mal, aktuell, der Jesus wird es nicht. Boah. Und ein Scherzchen muss vielleicht noch ein paar Mal öfter treffen.
Aber ich finde es ja jetzt schon wunderbar, und das wissen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nicht, wie sehr du, ich nicht anders, aber wie sehr du ja immer über den Gabriel Jesus gebasht hast. Mhm. Und ich werde es jetzt da genießen, von Episode zu Episode, wie du ganz heimlich, still und leise versuchst, deine eigene Meinung von früher zu relativieren, bis wir irgendwann dann im Februar ankommen sind bei dem Punkt, dass du sagst, er ist ja ein cooler Typ eigentlich.
Was hast du heimlich, still und leise? Weißt du noch, wie das beim Vital war, wenn der auf einmal bei den Bayern war? Das war der beste Spieler auf der Welt. Ich würde überhaupt nichts Heimliches passieren. Ja, und dann müssen wir uns natürlich noch, also danke nochmal, und dann müssen wir uns natürlich noch in eigener Sache korrigieren bei all dem United-Bashing, das wir letzte Woche betrieben haben, haben uns tatsächlich für unsere Verhältnisse sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer darauf hingewiesen, dass das zwar durchaus eine Katastrophe ist, was die bei dem Verein machen, aber immerhin waren sie in der Saison 2020, 2021 tatsächlich noch Vizemeister. Und nicht nur das, ich habe mir die Saison dann angeschaut, die waren so rund um Spieltag 25, glaube ich, waren die sogar mal auf Platz 1.
Wirklich?
Also rund um Spieltag 25, ja, das ist schon im letzten Drittel eigentlich.
Ja, da merkt man einfach, wie die letzten Jahre und die unsere Wahrnehmung von United geprägt haben.
Ja, muss man sagen, ja. Aber vielleicht ist das ja das Trostpflaster für den einen oder anderen Fan.
Das stimmt.
Dass man sagt, okay, so schnell wie es jetzt bergab gegangen ist, geht es vielleicht wieder auf.
Das stimmt.
Glaube ich nicht. Aber okay. So, und damit starten wir jetzt wirklich in die Serie A. Stefan.
Ich habe es mit so einer großen Vorfreude erwartet, diese Saison, weil wir immer wieder schon darüber gesprochen, dass ich ja ein bisschen die alte Liebe für die Serie A entdeckt habe in den letzten Jahren, weil irgendwie ich mich wieder auf das besonnen habe, dass da echt sehr viel sehr coole Duelle unten stattfinden. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir uns heute mal der Serie A ihre Bühne bereiten und mal uns anschauen, was von dieser Saison zu erwarten ist einerseits und andererseits auch, was wir bis jetzt schon miterlebt haben, weil wir schreiben den zweiten Spieltag, der hinter uns liegt. Und grundsätzlich ist jetzt wenig groß Überraschendes an der Tabellenspitze zu erkennen. Also man hat Kandidaten wie Inter, Napoli vorne dabei, Juve ist gut reingestartet mit dem ersten Sieg in der ersten Partie. Und jetzt geht es einmal darum, dass wir uns mal vielleicht kurz durchschauen, was ist von den einzelnen Vereinen zu erwarten. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze an in der Reihenfolge der Vorsaison.
Okay. Die habe ich jetzt nicht und Zettel, das heißt,
du hast das. Das weiß ich ungefähr auswendig.
Sehr gut.
Milan hat ja voriges Jahr die Meisterschaft gewonnen.
Jawohl.
In dieser Saison gehen sie rein, indem sie einen blutjungen Stürmer geholt haben für Milan-Verhältnisse, weil nach dem ewig alten Ibrahimovic und dem ewig alten Giroud haben sie jetzt mit dem 27-jährigen Divock Origi, seines Zeichens Liverpool-Legende, ja quasi schon einen Jungspund geholt. Mhm. Wenn du dir diese Hackordnung anschaust, Ibrahimovic, Giroud, Origi, wie gehst du damit um?
Naja, also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass vor allem dadurch, dass das Latin ja nach wie vor verletzt ist und da, soweit ich weiß, heuer nicht mehr spielen wird, der Giroud und das Latin quasi einen Slot haben, ja? Von dem her passt es. Beim Origi heißt es ja immer, dass er eigentlich nur für Liverpool schlecht ist, aber sonst eigentlich super, super gut ist. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gut beurteilen. Da bin ich gespannt. Und jetzt hast du D3 Kandidaten schon, was du dann eigentlich auch noch dazu sagen musst. Am Wochenende, glaube ich, hat der Rebic Stürmer gespielt. Das heißt, da gibt es richtig viele verschiedene Möglichkeiten. Zusätzlich haben sie ja noch einen Rafael Leao, der sich ja auch vorne drinnen spielen kann, im Sturmtop besetzt. Ich glaube, problematisch wird es vor allem dann, wenn alle fit sind, weil ein Zlatan kannst du vielleicht maximal auf die Bank tun, aber du kannst ihn sicher aus dem Kader streichen. Ich wüsste auch nicht, warum du dann Giroud aus dem Kader streichen solltest. Und dann frage ich mich halt, der Origi-Transfer, ob der wirklich Sinn gemacht hat. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat man den eher getätigt, weil der Zlatan so lange verletzt
ist. Ich meine, Milan ist ja allgemein relativ ruhig unterwegs. Die haben den besagten Origi geholt und die haben zwei Spieler fest verpflichtet, die sie eigentlich schon voriges Jahr gehabt haben, mit dem Juni Messias und mit dem Florenzi. Mhm. Und dann gibt es einen Charles de Ketelare, den sie von Brügge geholt haben. Und sonst ist es eigentlich recht ruhig um den italienischen Meister, die vor allem so Leute wie den Franck Kessié verloren haben im Mittelfeld. Das heißt, da muss der Sandro Tonali schon richtig koffern in der Mitte, damit der das Loch wieder füllt.
Ja, oder also stopft. Gerade den Kessié-Abgang, den verstehe ich nicht ganz, warum sie den nicht besser kompensiert haben. Weil ich finde im Mittelfeld, wer kommt dann von der Bank, Bakayoko, ehemals von Chelsea, ehemals von Monaco. Und selbst der hat eigentlich letzte Saison echt nicht viel gespielt und echt nicht gut gespielt. Also da sind sie sicher ein bisschen dünner besetzt. Vielleicht ruht man sich auch ein bisschen darauf aus, dass sie auch letztes Jahr Meister waren.
Ja, und das vielleicht nämlich, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Milan ja eigentlich den Weg der Vernunft immer eingeschlagen hat und gesagt hat, vielleicht lassen wir es nicht komplett treiben von kurzfristigen Erfolgen. Aber vielleicht wissen sie halt genau, dass eigentlich nicht die Kohle so im großen Stil da ist, um richtig zu investieren. Aber es wird trotzdem spannend sein. Aber ich glaube, die diesjährige Konkurrenz ist richtig stark, weil du hast halt mit Inter jemanden, der sich sehr gut verstärkt hat, ja. Wenn man so will. Das alte dynamische Duo Lautaro Martinez und Lukaku ist wieder vereint, was dazu führt, dass du so einen Größeres wie den Edin Dzeko auf die Bank setzen musst. Mhm. Und dann hast du die Juve, die natürlich, nachdem sie zweimal hintereinander nicht Meister geworden sind, wahrscheinlich schon in den Startlöchern scharen, um endlich wieder mal das auszubessern, diesen Skandal zweimal hintereinander nicht Meister geworden zu sein.
Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei Inter, weil die waren letztes Jahr auf dem zweiten Platz. Ne? Mhm. Das heißt, von der Reihenfolge her passt das gut. Auch da sicher, dass die im Angriff extrem gut besetzt sind, weil da gibt es ja den Correa noch, der auch sensationell guter Stürmer ist. Und was mir halt auffällt bei Inter ist so, jede Saison denkt man sich, die werden jetzt dann bald einmal einen Umbruch machen müssen und sie ein bisschen verjüngen müssen. Und jede Saison passiert es dann doch nicht. Da bin ich dann gespannt, ob sich das heuer nicht vielleicht rächen sollte, weil der Lukaku ist wieder da und er scheint wirklich da zu sein, hat er gleich sofort getroffen. Bin gespannt.
Ich meine, das Einzige, was man bei Inter sagen muss, ist, sie haben zwar wenig sich verstärkt mit jungen Spielern, aber sie haben zumindest ein paar alte Granden abgegeben. Du hast mittlerweile, der Ivan Perisic ist weg, der Alexis Sanchez ist weg und der Arturo Vidal ist weg. Das heißt, du verlierst schon mal drei, deutlich über 30. Das heißt, zumindest ein bisschen ein Verjüngungskur setzt wahrscheinlich schon ein jetzt der Binder. Und bin gespannt, was noch kommt jetzt da.
Ja, das ist halt, wie man Verjüngung immer interpretiert, wenn es nur so eine wegschneidet.
Verjüngst du es im Schnitt trotzdem
klar. Natürlich genau.
Aber es ist trotzdem ja, schon stimmt, geil ja. zu sehen, wenn der Lukaku, der jetzt ja nach diesem für ihn wahrscheinlich finanziell sehr lukrativen, aber vielleicht insgesamt sehr schrecklichen Jahr bei Chelsea, einfach wieder zurückkehrt in seine Wahlheimat, in sein eigentliches Zuhause, wie man es wahrnimmt, und der sofort wieder funktioniert. Hat in der ersten Partie, ich glaube, gegen Empoli getroffen, hat jetzt am vergangenen Wochenende wieder getroffen. Also das ist, vielleicht erkennt er einfach irgendwann einmal den Punkt, wo er wirklich funktioniert und wo er sich wohlfühlt.
Zu einer kleinen Verteidigung von ihm muss ich da schon schreiten, weil er wollte nicht unbedingt den Verein verlassen, sondern das war schon mehr so eine Geschichte, was drum gegangen ist. Milan hat 100 Millionen gebraucht. Und
Inter damals.
Inter, Entschuldigung, ja.
Und das stimmt natürlich.
Den verkaufst du sonst um 100 Millionen aus dem Interkader. Also wäre nicht leicht gewesen.
Ja, also aus Sicht von Inter, musst du sagen, hast du einen guten Deal gemacht. Das hast du mit 8 Millionen Euro Leihgebühr wieder zurückgeholt, nachdem du ein Jahr davor mit 100 Millionen verkauft hast oder sogar mehr als 100 Millionen Euro an Chelsea. Aber ich habe ja letztens schon mal darüber gesprochen, über meine Schwäche für belgische Fußballer. Das wird auch die Überleitung zum nächsten Verein dann sein. Meine Schwäche für belgische Fußball, wo unter anderem der Lukaku, der De Bruyne und so weiter unterwegs sind. Und es freut mich, dass ich diesen Lukaku endlich wieder mal sehe, dass der sich sichtlich wohlfühlt auf dem Feld. Mhm. Weil wirklich wohlgefühlt hat er sich bei Chelsea in der letzten Saison, glaube ich, nur wie er im ersten Spiel gegen Arsenal gleich mal getroffen hat. Und dann ist er eigentlich von dort gekommen, einfach nur mal bergab gegangen, die restliche Saison. Der hat sich quasi sein Hoch erlebt, noch 5 Minuten oder was in der ersten Partie, und dann ist es für ihn nur mal bergab gegangen.
Ja, das stimmt voll, ja.
Aber es wird auf jeden Fall, ich glaube, Inter wird gescheit anklopfen heuer. Wobei beide Mailänder Clubs noch relativ ruhig am Transfermarkt. Was hingegen schon sehr stark umgangen ist, muss man sagen, und was für mich ein sehr fast schon emotionales Transferfenster war, ist eben bei Napoli. Und es muss wirklich, man muss echt sagen, es ist die Zeitrechnung, es ist Napoli vor der Saison 2022-23 und Napoli nach oder in der, ab der Saison 2022-23. Ja. Weil Napoli hat es geschafft unter Anführungszeichen, in einem Sommer die drei großen Granden Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne und Dries Mertens, und das ist meine belgische Überleitung, alle drei abzugeben. Das waren meine drei absoluten Lieblingsspieler bei Napoli, und alle drei haben jetzt die Koffer gepackt und sind entweder zu Chelsea abgewandert oder in die Türkei zu Galatasaray, wo jetzt der Mertens angeheuert hat, oder eben wo ist er hin, der Insigne? Nach Kanada, glaube ich, ist der, Toronto? Ja. Ich glaube, Toronto oder irgendwas.
Toronto, das könnte sein. Wir sind die Whitecaps,
glaube ich. Die Toronto Whitecaps. Genau. Und auf einmal verlierst du diese drei kompletten Identitätsfiguren.
Ja, vor allem Insigne natürlich, nicht? War mittlerweile ja Rekordspieler bei Napoli.
Es gibt den Gott in Neapel, ja. Und dann gibt es seinen, ja, den kleinen, den Prinzen, den König, was auch immer er war.
Gottinho.
Also es ist wirklich ewig schade. Und was denkt man sich? Naja, alle haben eigentlich gesagt, von Napoli kannst du in der Saison nichts erwarten. So, erste Partie 5-2 gewonnen, zweite Partie am Wochenende 4-0 gewonnen. Das heißt, Napoli denkt sich einfach, okay, wir strafen einfach alle Lügen und starten einmal richtig rein in diese Saison. Feuern ein offensives Feuerwerk nach dem anderen ab. Aber die Frage ist natürlich, welche Substanz hat das? Und das haben wir voriges Jahr schon erlebt und die letzten 2 Jahre sogar, dass Napoli extrem gut reinstartet in die Saison und ihnen dann einfach die Luft ausgeht. Und es wird zu erwarten, es wird spannend sein, das zu verfolgen, sagen wir mal so.
Also nicht, dass der Saisonverlauf gleich ist, aber zumindest die Erwartungshaltung erinnert mir immer ganz stark an Arsenal. Und da gibt es ja diesen Superspruch, it's the hope that kills you.
Ja, ja,
voll. Und das wird bei Napoli heuer wieder nicht anders sein. Wobei, ich sage ja schon seit einiger Zeit, ich halte den Victor Osimhen, der vorhin drin ist, für einen der interessantesten Stürmer, die noch nicht in
der Premier League
und Holland sind.
Und nicht in der Premier League.
Holland.
Ja, genau, voll. Ein Freudscher. aber absolut richtig. Also ich halte den für ein absolutes Monster von drinnen. Und es ist ja wieder spannend zu sehen sein, was Napoli hinlegt, weil jetzt haben sie vorn drinnen den Osimhen, der eine Maschine ist. Jetzt haben sie den Giacomo Raspadori geholt, einen absoluten Top-Spieler aus der Serie A von Sassuolo. also ein Italiener, 22 Jahre alt, richtig guter Typ. Und dann haben sie den, wahrscheinlich den Senkrechtstarter schlechthin an den ersten beiden Spieltagen auch präsentiert. Und ich mich sehr lang vorbereiten müssen, dass ich es einigermaßen außerbringe, mit dem Kwicha Kvaratskhelia. Ein Georgier, der aus Georgien in die Serie A gewechselt ist und einfach einmal die ersten zwei Spieltage in der Serie A komplett den Stempel aufgedruckt hat.
Ja, das war eine beeindruckende Leistung. Ich habe echt nur so geschaut, ich habe ja mitten im Spieltag mein alter Sohn Abo wieder verlängert. Dass du gedacht, ich brauche keins und dann habe ich gedacht, es hilft nichts. Oh Gott, diskutieren, gleich wieder abgeschlossen. Und dann habe ich mir das ein bisschen nachverfolgt vom Spieltag 1. Ja, das ist ziemlich arger Transfer.
Ja, und er denkt sich, dieser Kwicha Kvaratskhelia, ich muss das einfach oft genug für mich selber aussprechen, so wie damals beim Henrik mit Mkhitaryan,
ja.
Das Kwicha Kvaratskhelia hat sich gedacht, wie kann ich Lorenzo Insigne versuchen, vergessen zu machen, weil auch der Kvaratskhelia spielt auf der linken Außenbahn. Ja. Indem ich einfach eins zu eins das mache, was der Insigne gemacht hat. Und zwar, dass ich einfach mit extrem gutem Tempo in die Mitte ziehe und dann einfach ihn lang einschlänze.
Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja?
Wirklich. Also er schafft es innerhalb von zwei Spielen, hat er es geschafft, von einem absoluten, wie soll ich sagen, Depressionsmodus, oh Gott, was sollen wir machen ohne Lorenzo Insigne, zu, naja, ist er halt weg, aber wir haben jetzt eh unseren Kwicha Kvaratskhelia.
Ja.
Also vielleicht lobe ich Kwicha Kvaratskhelia für zu sehr, ist schon in den Himmel, aber das, was der Typ sagt, ist schon geil.
Absolut geil. Und weil du den Namen Kvaratskhelia jetzt oft ausgesprochen hast.
Wie heißt der? Kwicha Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia. Das wäre halt wieder einfacher, wenn er zum Beispiel in Graz spielt, weil der Ölzer Chris wird ihm schon irgendeinen Spitznamen gehabt, wäre das der Quari.
Der Quari, ja.
Der Quari und der Kitty. Und
oder der Kordel. Kwicha könnte einfach der Kordel sein. Ne?
Genau.
Ja. Beim steirischen Weg in Graz.
Da müsste man nochmal fragen, was er da für einen guten Namen versteckt hat. Ja.
Aber geiler Typ auf jeden Fall.
Geiler Typ. Schaut schon nach einer geilen Mannschaft aus. Interessant wird natürlich werden, wer jetzt wirklich den Koulibaly vertritt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja.
Oder Neapel verzichtet einfach drauf, sich einen Innenverteidiger zu holen und spielt einfach ohne weiter. Weil es jetzt eh den. Und jetzt wird er wieder der klassische Transfer zu sein. Tanguy Ndombele hat ja jetzt angeheuert bei Napoli. Mhm. Derjenige, der sich bei den Spurs überhaupt nicht durchsetzen kann, der ihnen wieder mal Sachen gemacht hat, wo du glaubt hast, okay, das ist der nächste Weltfußballer.
Ja.
Und dann halt auch wieder Sachen im gleichen Spiel gemacht hat, 10 Minuten später, wo du gedacht hast, okay, eher Krone Toto-Wahl auf Platz 18. und der heuert jetzt bei Neapel an. Und ich kann mir irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das extrem gut funktionieren kann. Der Typ in Neapel unten.
Ja.
Neapel ticken die Uhren ein bisschen anders. Und ich glaube, Typen, die ein bisschen anders ticken, können in Napoli unten ganz gut funktionieren.
Ich check das ja sowieso nicht, warum sie so wenig Profifußballer, die richtig gut sind, nicht für die interessanteren Orte zum Leben entscheiden.
Bin ich ganz bei dir.
Das
habe ich noch nie verstanden.
Ja, macht überhaupt keinen Sinn.
Weil gut, aber da sind wir wieder mit dem Thema drin. Das ist mir eh nicht nachvollziehen können.
Das mit den Fantastillionen und
mit den Fantastillionen.
Eine oder zwei wichtiger sind.
Ja. Nein, wirklich. Ja. Aber ja.
Ja, du, schauen wir weiter. Wer kommt als nächstes auf deiner Liste?
Na gut. Dann kommt eh schon der Branchengrößus.
Wobei man ja sagen muss, die waren lange Zeit nicht auf Platz 4 vorige Saison.
Also ja, das absolut.
Also Endspurt, das da noch hingebracht hat.
Jetzt haben wir auf der Abgangsseite Matthijs de Ligt, prominentester Abgang vermutlich jetzt einmal, gemeinsam mit dem neuen Prinzen von Rom, sagen wir mal so, zumindest wenn man seine Begrüßung oder seine Vorstellung heranzieht. Paulo Dybala, ebenfalls Turin verlassen und in der vermutlich deutlich schöneren Stadt angeheuert.
Mhm.
Jetzt hast du mal die Licht weg, Dybala weg, dann hast du so Leute wie an Chiellini weg, der nach LA gewechselt ist. Douglas Costa ist weg, Aaron Ramsey ist weg.
Oh, schwerer Verlust.
Bernardeschi ist weg, der ist gemeinsam mit den Insignien zu Toronto gewechselt.
Mhm.
Und auf der Habenseite, was haben das die Habenseite ist, ja, sagen wir mal so, steht der Käse, den sie jetzt fix verpflichtet haben, Philipp Kostic aus Frankfurt, ein gewisser Pogba Paul, seines Zeichens Franzose.
Und nicht mehr, spielt heuer nicht mehr, glaube ich, oder so.
Angel Di Maria und Bremer. Also kein Typen aus Bremen, sondern der heißt Bremer.
Mhm.
Alle, die sind
nicht.
Ja, bei Juve.
Nein, was für Position?
Innenverteidiger. Der ist sogar ziemlich arg gehandelt, man. Der war bei sehr vielen, der war sogar bei den Bayern, glaube ich, am Zettel. Der hat bei Torino voriges Jahr, also er kommt quasi vom Stadtrivalen, der kann in seiner Wohnung wohnen bleiben, aber halt einfach woanders tiefer trainieren und spielen. Wie geht's dir mit diesen?
Ja, anderen zuerst, aus meiner Sicht kann man da noch ein bisschen dazu zählen, dass es im Winter um sind Vlahovic gut.
Ja,
ist natürlich noch nicht richtig warm gewesen, dann das war also ein bisschen zu viel, glaube ich, für so einen jungen Spieler. Ja, Juve ist, macht das, was sie am liebsten machen, ablösefreie Spieler verpflichten. Das taugt Juve so richtig, ja. Also kein zweiter Verein ist darin so gut, kommt mir vor, keine Ahnung, was den Spielern immer dazu sein. Den Lichttransfer verstehe ich überhaupt nicht. Also auch um 80 Millionen hätte ich den nicht hergeben, weil ich weiß nicht, wie war er zu jung für die Innenverteidigung oder weiß nicht, was das Problem war, aber da gab es ja noch ein zweites Innenverteidiger-Talent, den
Meri Demiral.
Genau, Demiral. Aus dem scheint ja auch nicht wirklich was geworden zu sein bei Juve. Ja, die Verjüngungskur haben sie einmal kurz angerissen und dann haben sie Panik gekriegt und haben sie gedacht, ah, vielleicht können wir doch nochmal beim Chiellini nachfragen, ob er nicht nach der Saison anhängt.
Aber jetzt hast du so einen Typen wie in Di Maria drinnen, der ja, glaube ich, am ersten Spieltag oder am zweiten, ja, am ersten Spieltag, glaube ich, getroffen hat. Mhm. Ist das noch jemand, wo du sagst, okay, den brauche ich für meine Mannschaft? Das ist der jemand, der.
Naja, wenn man was gesehen hat vom Winter weg, dann, dass in Vlahovic extrem schlecht mit Vorlagen gefüttert haben. Das hat da Morata nicht gut gemacht, der den Flügel dann teilweise gespielt hat. Das hat der Dybala auch nicht wirklich gut gemacht. Und da haben sie halt offenbar Handlungsbedarf gesehen. Wenn du, weiß nicht, wie viel Fantastillionen an einen Stürmer holst, der vermeintlich einer der Top 5 Nachwuchsstürmer-Hoffnungen in Europa ist, dann musst du ihm schon ein Umfeld bieten, wo er da aufzahlen kann. Und ich glaube, gerade für sowas ist die Maria natürlich super. Und wie gesagt, ablösefrei. Mhm. Also, weiß ich gar nicht, ob das so verkehrt war, der Art ja. Und zwar. Ich sehe da eher so Probleme im Mittelfeld, weil der Rabiot ist ja noch im Gespräch, dass er geht. Ich weiß nicht, wie weit das der Weston McKennie dann das sozusagen den jungen Laufpart einnehmen wird. Wahrscheinlich wird es er machen, hauptsächlich. Und ich sehe natürlich ein Problem in der Innenverteidigung. Ich glaube, im Tor sind sie nach wie vor gut besetzt. Außenverteidiger bin ich mir nicht so sicher. Alexandro ist noch bei Juve.
Der ist noch dort.
Ist ja. Noch dort, aber ich glaube auch im Gespräch, dass er demnächst seinen Vertrag auflöst oder so. Ja.
Aber was glaubst du, wem würdest du von diesen Vieren den Joker zuweisen, wenn es darum geht, wer die Meisterschaft gewinnt? Oder würdest du tatsächlich jemanden außerhalb von dem Ganzen da sehen? Würdest du die Roma, Lazio oder Atalanta irgendwie an?
Nein, ich sage Roma.
Wirklich?
Ich glaube, da ist jetzt alles angerichtet. Der Mu ist extrem heiß. Die spielen wieder in der Champions League, die spielen, glaube ich, Europa League.
Ich glaube, als Gewinner der Conference League, glaube ich, hast du für die Europa League qualifiziert,
genau,
glaube ich.
Ja. Genau, und das heißt, die haben international, werden die auch sehr erfolgreich sein, weil Mu ist das wichtig, dass er international erfolgreich ist. Das ist super fürs Selbstvertrauen. Die haben einen richtig guten Kader. Die Stimmung passt, wie man bei der Dybala-Präsentation gesehen hat. Haben wir das letzte Mal schon darauf hingewiesen, weisen wir nochmal darauf hin. Kann man sich ruhig 2-3 Mal anschauen. Es wird nicht weniger interessant. Und ja, könnte man vorstellen, sage ich mal, so die Außenseiterrolle, ja.
Dass es ein Meister aus Rom vielleicht gibt.
Ja, wäre auf jeden Fall interessant, ja.
Wer auf jeden Fall wieder ein bisschen gefestigter wirkt, ist Atalanta. Mhm. Die haben jetzt die sind sehr vernünftig in die Saison wieder reingestartet, zumindest spielerisch auch, weil da hat es ja zwischen diese Offensivmaschinerie da wirklich gar nicht mehr funktioniert in der letzten Saison. Aber ich bin gespannt. Von denen erwarte ich mir natürlich, dass sie wieder zumindest zu diesen die Atalanta-Dynamik wieder einbringen in die ganze Saison.
Atalanta hat übrigens in größten erstes Teamkader Europas, glaube ich.
Okay.
Also offiziell 45 Spieler oder so, also sehr viele.
Die Italiener sind ja sehr verrückt mit ihren ganzen Laien, die haben ja oft einmal keine Ahnung,
genau.
Sind 20 Spieler.
Aber da sind irgendwie von voriger Saison auf Feier, glaube ich, 18 Leihverträge ausgelaufen.
Tatsächlich, ich sehe es gerade, tatsächlich, ja, Wahnsinn.
Das ist absurd, ja. Spannend, ja. Du, aber wir kennen natürlich nicht, über Italien reden und nicht über Marco reden, oder? Das müssen wir noch kurz machen.
Ja, also es war ja zwischendurch, hat man ja schon fast vermutet, er wird seine Koffer packen und nach England ziehen. Aus dem ist offensichtlich nichts geworden. Vielleicht wird noch irgendwas, aber zumindest dürfte er nicht zu United wechseln. Dafür, dass ich einfach dachte, ich mache einfach dort weiter. Ich baue einfach meine Statue in Bologna, das wir irgendwann mal widmen werden, indem er einfach ja, sein Ding durchzieht. Er trifft in jeder Partie.
Genau, zweites Spiel, zweites Tor.
Und er ist halt trotzdem in der Mannschaft von Bologna aktiv. Das heißt, da wird nicht viel nach vorn gehen. Also Bologna ist halt der Inbegriff von Platz 11 oder Platz 12 in der Serie A. Aber er als Typ, als Spieler, der zieht sein Ding durch und das finde ich gut.
Ja, und glaubst du, bleibt er oder glaubst du, sucht er sich einen anderen? Weil war ja eben, wie du sagst, bei United schon mal kurz im Gespräch, ganz am Anfang vom Transferfenster war.
Ich glaube, es muss, wenn dann was Absurdes, also was absurd Großes kommen. Ebenso eine Juve-Geschichte, aber ich glaube, dass die alle ich glaube, dass da oft wenig Substanz war hinter diesen Gerüchten. Mhm. Vielleicht, was du das, ich mein, was du mittlerweile hast, ist, nachdem diese Vereine alle sich so auf eine Mehrfachbelastung vorbereiten, dass sie eigentlich quasi eine zweite, erste Mannschaft bauen, ist halt so ein 34-jähriger, 33-jähriger der ideale Backup-Stürmer. Mhm. Wenn du sagst, okay, du hast vorne drinnen eine Maschine und dann hast du noch den 34-Jährigen hinten noch als zweite Mannschaft, mhm. wo du vor 10, 15 Jahren nie hergegangen wärst, so als zweiten Spieler zum Beispiel verpflichtet zu haben. Oder es hätten auch früher die Spieler nicht akzeptiert. Ja, also, okay. Die hätten gesagt, okay, nein, ich will in der Mannschaft von Anfang an spielen. Und das hast du halt mittlerweile auch nicht. Und vielleicht passieren solche Sachen, dass plötzlich dann noch, keine Ahnung, jemand hergeht, wie Chelsea, die ja händeringend nach Stürmern suchen, nachdem sie alle ihre Stürmer verkauft haben, sonst draufkommen, dass sie keine Stürmer haben. Mhm. Und dass vielleicht doch hin und wieder mal einen Stürmer brauchen, wie man jetzt am vergangenen Wochenende gesehen hat, aber auf England kommen wir nicht zu sprechen.
Ja.
Vielleicht brauchen die dann an und vielleicht gibt es dann plötzlich. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel und Marko Arnautović in einem Team funktionieren. Das ist nicht, aber was die gerade die Premier League mit ihren unfassbar viel Geld oder West Ham, wir brauchen nur West Ham anschauen, wenn die vielleicht bei ihrem alten Marco wieder anrufen und sagen, du, bei uns läuft es gerade echt gar nicht gut, hast du denn wieder Bock hinzukommen? Mhm. Vielleicht macht er es nochmal. Aber ich glaube, er wird nichts mehr ganz Verrücktes machen in Richtung, keine Ahnung, Saudi-Arabien wechseln oder so irgendwas.
Und so ein Transfer zu so einem größeren Verein wird wahrscheinlich an den Ablöseforderungen scheitern.
Ich vermute.
Der wird trotzdem 40 Millionen kosten, ja. Dann ist vielleicht für so einen Backup-Stürmer auch
echt. Und natürlich habe ich jetzt wenig Einblick in das Alltagsleben von Marko Arnautović, aber ihm hängt halt schon immer dieses Klischee an, ein extremes Enfant terrible zu sein. Also in den englischen Podcasts, die ist ja dieser Transfer, dieser mögliche Transfer von Arnautović zu United ja fast in der Luft zerrissen worden.
Aber wirklich in jedem.
Also wirklich, dass du wirklich sagst, wow, wie kannst du so einen Spieler holen und so weiter, also damit holst du nur Unruhe rein. Hm. Also wie gesagt, als wir die da zumindest, was wir immer wieder mitgekriegt haben, wie er sich entwickelt hat, haben schon beide, glaube ich, das Gefühl, dass er doch pflegeleichter geworden ist. Aber das Image hat auf jeden Fall noch als Bad Boy, als Enfant terrible oder was auch immer.
So ist es, ja. Ja gut, dann hätte ich gesagt, machen wir bei Italien mal einen Haken drunter. Schauen wir nach England. Soll ich überhaupt noch anmoderieren oder willst du gleich loslegen?
Du brauchst überhaupt noch anmoderieren. Okay. Und zwar habe ich was vorbereitet. Du weißt ja, die Premier League ist 30 geworden.
Nein, weiß ich nicht.
Die Premier League ist 30 geworden.
Okay.
Sie ist ja im Mai 1992 gegründet worden. Mhm. Hat damals die alte First Division abgelöst und feiert quasi heuer den 30. Geburtstag. Und da habe ich mir gedacht, ich bin nämlich auf eine interessante Statistik gestoßen, möchte mit dir gerne ein Spiel machen. Und zwar, lieber Alexander, geht es darum, in der aktuellen Premier League-Saison gibt es ja keinen Österreicher. In der Premier League. Mhm. Eventuell, bin gespannt, ob es passieren wird, wechselt ja vielleicht der Sascha Kalajdzic zu den Wolves. Da wird gerade groß diskutiert. Aber aktuell haben wir keinen Österreicher in der Premier League. Aber wir hatten in den 30 Jahren Premier League 18 Österreicher in der Premier League.
Okay.
Gerne Tipp. Und jetzt geht's, du weißt, worum es in dem Spiel geht. Can you name them?
Okay.
Also ich möchte jetzt wissen, lieber Alexander, wie viel von diesen 18 Spielern, 18 Österreichern, die in der Premier League gespielt haben, errätst du?
Okay.
Und ein kleiner Tipp vielleicht, es waren alles, also der erste Spieler hat 1998 dort angeheuert.
Okay.
Und ich habe mir vorgenommen, wenn es
Entschuldigung, wann war der erste?
1998.
Okay.
Also 18 Spieler insgesamt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dir vorgebe, ein Drittel musst du schaffen, sonst ist es peinlich.
Ja, okay.
Zwei Drittel ist meine Erwartung an dich.
Okay.
Wenn du alle schaffst, wäre ich ganz großartig begeistert. Und ich habe mir gedacht, nehmen wir uns jetzt ruhig ein bisschen Zeit, weil erstens müssen die Leute ein bisschen miträtseln da draußen. Ich habe da schon meinen Stift und da ist sogar eine Liste. Ich habe es nämlich gereiht von Platz 1 bis Platz 18. Mit der Anzahl der Spieler. Das heißt, ich kann dann immer ein bisschen Side-Info geben, damit du weiter nachdenken kannst.
Okay, 18 sagst du, ja?
18
sagst du. Wenn ich einen falschen nenne, passiert nichts, oder?
Nein, das, genau, dann hast du einfach nicht genannt. Aber fang einfach mal an.
Für jeden, den ich, da hau ich jetzt noch was ins Rennen, weil ich finde das eine coole Sache und ich finde, das sollte einem guten Zweck zugutekommen. Ja. Für jeden, den ich nicht schaffe, spende 10 Euro an die Volkshilfe.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön.
So.
Das heißt maximal 180 Euro.
Ja, wobei ein paar kenne ich natürlich.
Also, lieber Alexander, fang an.
Okay, also fangen wir an mit dem Alex Manninger.
Alexander Manninger, sehr richtig. Platz 7 mit 39 Spielen für Arsenal.
Ja, dann hätte ich gesagt, der Bachmann.
Genau, Daniel Bachmann. Ich mag, dass du offensichtlich von hinten nach vorn vorgehst.
Ja, ich
Daniel
jetzt
Bachmann,
gerade, ja.
Sehr gut.
Wir bleiben in der Defensive, dann nehmen wir den Schaner natürlich, ja.
Pauli Schaner übrigens auf Platz 1, der Österreicher mit den meisten Premier League-Spielen. 221 Spiele für Wigan. Also wir haben bis jetzt da Manninger, Bachmann, Schaner, absolut richtig, drei hast du schon mal.
Bogerl.
Pogatetz auf Platz 3, Emanuel Pogatetz.
Aha. Dann haben wir den Fuchs.
Fuchs, okay. Ebenfalls Platz 3, super, dass du das hintereinander sagst. Beide, nämlich Pogatetz und Christian Fuchs mit jeweils 116 Spielen in der Premier League.
Aha.
Das heißt, wir haben 5 bis jetzt. Wir haben Schaner, Bogatetz,
Fuchs. Das heißt, Platz 2 habe ich noch gar nicht.
Nein, Platz 2 hast du nicht. Wir haben Schaner, Bogatetz, Fuchs, okay. Manninger, Bachmann.
Zählt der Ashley Barnes als Österreicher?
Stimmt, der ist in der Liste gar nicht drin.
Wir haben einen Bonus.
Du hast einen Bonus.
Sehr gut.
Schau dir das an. Ich glaube, den haben sie nie akzeptiert.
Ja, aber er hat schon...
Ashley Barnes, schreibe ich dazu. Das ist ja halber der Punkt.
Ja, okay. Dann hätten wir... Ja, Arnautovic
hat bravo. Jetzt hast du mal mein Mindestmaß erreicht. 6 hast du mal. Der ist auf Platz 2 übrigens. Jetzt hast du mal die bekannt, die erfolgreichsten hast.
Okay. Valentino Lazzaro hat gespielt.
Sehr gut, bravo. Platz 13 von 18.
Dann hat der Hasenhüttler da gespielt, ne?
Nein.
Na?
Der ist Trainer.
Ja, aber irgendwie aus der Generation zumindest hat weil wer war der 98 dort war?
Das wär, ich glaube nicht, dass du drauf kommst, aber ich werde es dir nachher sagen.
Okay, okay.
Und es ist extrem gut.
Okay. Nein, weiß jetzt nicht. Boah, ich werde schon eng, oder was?
Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir mal.
7 von 18. 18. Okay. Sind alles bekannte.
Ja, ja. Kennen du das alle?
Kennen du alle, okay. Mal kurz nachdenken. Wen haben wir denn da noch so aus der. Aus den 90er Jahren, da fallen wir, glaube ich, noch ein paar.
Nein, so viel sind es nicht. Also konzentriere dich eher auf die letzten 10 Jahre.
Okay.
Ja. Nein, es wird einfach, du musst sagen, bevor ich anfange, dir Tipps zu geben, musst du sagen, wo du die Grenze einziehst, was du spenden willst. Weißt du, ich kann dir natürlich anfangen, Tipps zu geben auch noch.
Ja, ein bisschen Tipps hast du dann schon gegeben, aber das ist schon okay. Also.
Wir haben zum Beispiel ein Interview geführt mit einem von denen.
Ja, genau. Da habe ich Johnny Ertl noch gar nicht gesagt.
Nein, aber der hat nicht in der Premier League gespielt.
Ertl gar nicht.
Das war.
Okay, aber Prödel dann?
Sehr gut, Sebastian Prödel, ja. Seines Zeichens 77 Spiele für Watford, was auf Platz 6 der aktivsten Österreicher
bringt. Aber auf der anderen Seite heißt das auch, da gibt es einen auf Platz 5, den ich noch nicht habe,
oder? Genau so ist es, ja, richtig. Ja.
Ah, schauen.
Spielt jetzt der Championship.
Platz 5 im Championship.
Hat sogar mittlerweile fast 250 Spiele in der Championship.
Ah, das sagt man gar nicht. Gehen wir unter dem Radar durch. Ja. Ich gehe jetzt einmal so ein bisschen die Vereine jetzt
durch. Ja, genau.
Bei Arsenal.
Lass uns mir ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben. Wo bist du? Bei welchem Verein bist du unterwegs?
Fangen wir bei Arsenal an. Da ist natürlich nichts mehr da. Das war's.
Da haben wir einen Alex Manninger gehabt.
Genau. Wenn man dann so schaut, Bournemouth oder so, wüsste jetzt auch nichts. Chelsea war auch kein Österreicher.
Ja. Tatsächlich gibt es die Geschichte, dass ein Österreicher dort einmal hingewechselt ist, aber verletzungsbedingt dann nie dort gespielt hat. Wenn du den erraten würdest, puh, muss ich sagen, da wäre ich sehr stark. Aber das kann ich nachher noch sagen.
Okay, nein, das ist jetzt nicht, ja. Schau mal, United war auch nie ein Österreicher.
Na?
Würde ich sagen.
Na?
Bei City auch nicht. Aston Villa. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir.
8 nur. Aston Villa war es jetzt nicht. Watford. Mal schauen. Da waren zwar bei Burnley.
Das Gute ist, dass wir das in der Post-Production einfach alles ausschneiden können, deine Überlegphasen, wenn es zu lang wird. Wir können uns einfach Zeit lassen, das ist die
Schöne. Gib mir mal noch einen Tipp, vielleicht komme ich noch ein bisschen
ins Du, einer der Spieler, den du vielleicht am allerschlimmsten findest, du hast ihn schon kennengelernt, persönlich, und du magst ihn gar nicht. Du hast ihn persönlich kennengelernt, für spielfrei, und magst ihn eigentlich gar nicht gern.
Persönlich
kennen? Weil du mit ihm nicht ganz klar kommst, wie er daherkommt und wie er auftritt.
Aha. Boah, Es ist echt
wirklich, jetzt auf der Leiter.
Ja, ein bisschen im Schlauch, ja.
Na, ich glaube, du wirst 100 Euro zahlen müssen.
Ja, das ist aber eh. Das ist
na, aber machen wir an dieser Stelle mal zumindest.
Gib mir einen Tipp für okay. irgendeinen. Und verrein mal vielleicht oder so.
Eine alte Rapid-Legende, die von 1998 bis 2000 bei Leeds gespielt hat. Oder ich kann dir anbieten, einen österreichischen Nationalspieler, der auf einmal kurz da war, dann aber auch wieder fort war, vor ungefähr 4 Jahren, dazwischen ungefähr 15 Spiele für Stoke gehabt hat und auf einmal da war und dann wieder weg war.
Ah, das ist der Innenverteidiger, oder?
In der Defensive spielt er auf jeden Fall.
Ist der Danso?
Ist es nicht, den habe ich nicht gemeint, aber ja, Kevin Danso, also ich mache sowieso, ich habe im Strich schon sagen, 100 Euro musst du spenden.
Ja, ja, ist wurscht.
Kevin Danso, das stimmt, ja. Anderer, ein Freund, alter Spezi vom Arnautovic im Nationalteam. Defensiv-Ikone.
Defensiv, oh fuck.
Es ist schwierig, als gedacht. Ich weiß, ja, ja. Und ich mag gerade, also der ganze Körper arbeitet.
Ja, ich finde das gerade
sehr gut.
Ich hätte jetzt vor allem ja. gedacht, dass ich da jetzt wesentlich mehr zusammenbringe.
Ja, also immerhin hast du schon mal 8, die hast du gehabt, den 9. haben wir da jetzt zusammen irgendwie gereimt. Ich würde sagen, wir machen
ja, jetzt. Ja.
Platz 5.
Mit
113 Spielen für Aston Villa und fast 250 Spiele in der Championship. Andy Weimann.
Oh, ja, den habe ich natürlich vergessen.
Andy Weimann auf Platz 5. Ja. Dann Platz 8, mittlerweile bei Rapid, auch bei Tottenham.
Ah, der Kevin Wimmer.
Genau, Kevin Wimmer, sehr richtig. Hat insgesamt 32 Spiele für Tottenham und Stoke absolviert. Dann eben besagter Rapid-Legende.
Nuhio, oder?
Nein, nicht Ate Nuhio, der hat, glaube ich, immer nur Championship, nur in Anführungszeichen Championship gespielt.
Ja.
Martin Heaton. 1998 bis ja, 2000, ja, ja, 26 ja. Spiele für Leeds. Das war ja, damals ja. die Zeit, wo Leeds gerade so richtig am Durchstarten war.
Cool.
Harry Kewell und Konsorten. Dann, das war gar nicht leicht. Platz 10, wie gesagt, wechselte auch zu Chelsea, bestritt, aber verletzungsbedingt kein Spiel für die Blues. Jürgen Macho.
Mhm.
22 Spiele für Sunderland.
Okay, der war aber jetzt nicht auf deiner 18-Mann-Liste, oder?
Doch, doch.
Okay.
Platz 10, 22 Spiele für Sunderland, dann zu Chelsea offensichtlich wechselt, aber nie gespielt.
Mhm.
Dann, den, was wir gerade vorher versucht haben zu finden, Platz 11, Moritz Bauer. Kannst du nicht, ne?
Na.
Moritz Bauer, du siehst uns genauso, geht es den Leuten mit Moritz Bauer, leider Gottes. Das hat vor 4 Jahren bei Stoke gespielt. Ja. Da ist irgendwas aus Russland gewechselt nach.
Das war der Spezi von Arnautovic?
Nein, der nicht. Der Spezi von Arnautovic war natürlich der Alexander Dragovic, der 11 Spiele für Leicester absolviert hat.
Boah, fuck,
das. 2017, 18.
Das hätte ich ja niemals drauf gekommen. Und wer ist jetzt der für Spielfrische kennengelernt hat?
Stefan Meyerhofer.
Ach,
der Major ja, auf Platz 16, 9 Spiele für die Wolves in der Saison 2009-2010. Dann gibt es noch einen Markus Suttner, 14 Spiele für Brighton.
Mhm.
Und dann haben wir eigentlich nur mehr einen, und das ist eigentlich der eigentliche Star auf dieser Liste. Platz 18, drei Spiele für Sheffield Wednesday. Debüt am 31. Jänner 1998 und der 31. Jänner 1998 war für den österreichischen Fußball ein besonderer Tag. Weißt du warum? An dem Tag hat Alexander Manninger als erster Österreicher in der Premier League debütiert und nur 90 Minuten, nachdem die Partie von Arsenal vorbei war, hat ein gewisser Christian Meyerleb.
Oh Gott.
Der Morley, ja. Mac ja, Morley, ja. Hat insgesamt 3 Spiele für Sheffield Wednesday absolviert und ist am gleichen Tag, am 31. Jänner 1998, 90 Minuten nachdem das Spiel von Manninger vorbei war, ist er dann quasi, ich glaube, eingewechselt worden oder auf Anfang an. Auf jeden Fall Platz 18.
Mhm.
Christian Meyerleb im Jahr 1998 3 Spiele für Sheffield Wednesday.
Okay. Ja.
Mit Christian Meyerleb habe ich schon ein paar Cola getrunken.
Ja,
cool. Vor über 20 Jahre.
Macht ja nichts.
Nein, war überhaupt nicht
schlecht. Vor 20 Jahren hast du noch gar kein Bacardi Cola trinken dürfen.
Vor 20 Jahren war ich 15.
Ja.
Ja, dürfen. Ja, gut.
Ja.
Das soll es jetzt nicht gehen.
Straftaten
ja.
Podcast,
ja.
Vielleicht ist das verjährt.
Ja.
Also muss ich sagen, bin ich gar nicht so unzufrieden mit meiner Leistung.
Nein, es war dann schon, am Schluss ist es exponentiell schwierig
geworden. Ja, den Weimann hätte ich natürlich wissen müssen. Und den Wimmer hätte ich eigentlich auch wissen müssen. Da sind eigentlich die einzigen zwei.
Andy Weimann, genau, den hättest du wissen können. Jürgen Macho, Martin Heaton, schwierig. Dragovic vielleicht, Suttner vielleicht.
Die Weile-Geschichte kenne ich. Deswegen aber natürlich, was der habe ich da vergessen, ja. Na, aber coole Listen, ja. Und die werden natürlich meinen Beitrag in dem Sinn sponsern und werde ich das dann bestätigen.
Cool. Super, das wollte ich eigentlich noch spielen.
Voll cooles Spiel, danke für vielmals.
Ich bitte gerne.
Gut. Und jetzt da gleich einen Quickie sozusagen. Mit
von Christian Meyerlepp gehen wir zu Erling Haaland, die zwei größten Stürmer, die Premier League je gesehen hat.
wo starten wir los? Aus meiner Sicht können wir nur beim Tabellenersten loslegen und das ist absolut überraschend für die meisten, ist das Arsenal mit als einzige Mannschaft umgeschlagen. Mit voller Punktzahl so umgeschlagen waren ein paar. Ja.
Arsenal hat ja voriges Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, extrem scheiße in der Saison. Da haben sie alle Spiele, die ersten vier Spiele, verloren. Alle verloren.
Ja.
Und dann haben sie die Kurve. Also es ist schon Bestätigung einer Entwicklung, glaube ich, bei Arsenal, dass sie halt nicht mehr so starten wie die Vorsaison. Und es funktioniert, glaube ich, echt ganz gut mittlerweile, oder? Wie siehst denn du das als alter
Gunner? Es gibt ein paar Sachen, die gut funktionieren. Was mir immer super taugt, ist jetzt, wenn ich lese, dass sie in jeder Runde die jüngste Startelf aufgestellt haben. Das heißt, da ist wirklich was am Entstehen, das finde ich gut. Auf der anderen Seite natürlich brauchen wir nicht drüber reden, die haben jetzt da in zwei Saisonen, glaube ich, 300 Millionen Euro ausgegeben, also es ist jetzt schon viel eingekauft, aber natürlich so Sachen wie William Saliba, der nach der langen Leihe auf einmal da ist und scheint, als ob er einer der erfahrensten Premier League Innenverteidiger ist, das seit Ewigkeiten gibt und tatsächlich hat jetzt sein Heimspieldebüt gegeben hat, ja, und überhaupt noch nicht viel gespielt hat, das ist gut. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Gegner waren nicht so schwer, weil ich finde zum Beispiel, von dem, was ich gesehen habe, wirkt Tottenham wesentlich stärker, die haben einfach viel schwierigere Gegner gehabt. Also man muss das schon ein bisschen einordnen und wissen. Ich glaube, es gibt auch ganz klar ein Saisonziel, das muss das Saisonziel sein, das ist Champions League Fußball. Und an dem sollte man sich orientieren und nicht zu viel falsch machen und glauben, dass man mit Liverpool oder mit City längerfristig mithalten kann.
Genau, ich glaube, da sollte man realistisches einschätzen. Aber was ich finde, was man schon sieht, ist, Arteta war ja Co-Trainer von Guardiola. Mhm. Dann hat natürlich, dann wechselt Arteta zu Arsenal und jeder hat so gesagt, ja, der wird sicher City-Fußball, Guardiola-Fußball spielen lassen wollen. Mhm. Und das war so quasi die naheliegende Idee. Und man hat aber sich doch trotzdem gedacht, ja, mal schauen, er wird uns schon zeigen, welchen Fußball spielen lassen will. Jetzt sind wir schon sehr nah an dem Punkt, dass man das Gefühl hat, okay, das ist der Fußball, den er spielen lassen will, der natürlich stark beeinflusst ist von dem, er wird schon seinen eigenen Weg auch gehen wollen, aber der stark beeinflusst ist von dem, was er mitgemacht hat. Weil dieses extrem fluide Spiel im Angriff, wo du wirklich sagst, es gibt eigentlich kaum noch im Angriffsdrittel auf eine zugewiesene Position, sondern es rotiert einfach oder fließt komplett. Das siehst du bei City, ich meine, jetzt haben sie einen Haaland drinnen, der was schon wieder ein bisschen klassischer werden, aber insgesamt extrem fluid. Du hast bei Chelsea dieses extrem fluide Spiel, was oft mal kommt der Havertz als Mittelstürmer daher. Bei den Bayern ist das ganz das Gleiche. Jetzt, wo sie keinen Lewandowski mehr haben, sind sie auch komplett, ständige Positionswechsel vorne und so weiter. Und das merkst du bei Arsenal und das funktioniert langsam.
Das funktioniert langsam und das gibt ja schon immer so Taktiktrends, die sie irgendwie bei den Top-Mannschaften einmal etablieren und dann ziehen das andere Vereine nach, je nachdem, wie viel Kohle das haben, geht es halt schnell oder nicht so schnell. Und auffallend ist halt auch richtig gut da, dass ewig lang Trend war, dass Innenverteidiger außen vorbeilaufen, overlappen sozusagen. Und was City immer gemacht hat und was jetzt Arsenal auch macht, ist, dass die Außenverteidiger ins Mittelfeld einrücken, damit die Mittelfeldspieler selbst, der Xhaka zum Beispiel oder Partey, weiter nach vorne gehen können. Und das, da kommst du halt leichter oder mittendrin in der Überzahl. Mein Siri geht gerade los. Eigentlich hätte ich es deaktiviert gehabt, macht nichts, gehen wir gleich weiter. Ja, also da sieht man es jedenfalls, dass sie was down hat. Dann, ob man jetzt mag oder nicht. Und ich habe ja immer schon gesagt, dass er ein super Spieler ist. Der Jesus vorne drinnen, das ist halt, das ist wieder einer von diesen 20-Plus-Tore-Stürmern, die jede Mannschaft braucht, die vorne mitspielen will. Und alles andere wird man im Laufe der Saison sehen. Also ich stelle mir vor, dass das nächste richtig schwere Spiel vielleicht dann wird, dass man mal verliert. Und dass man einfach da anschaut, dass die Mannschaft halt relativ stabil bleibt. Die Doppelbelastung, wie sie schon heißt, kommt dann ja auch irgendwann.
Ich glaube einfach, dass Arteta auch geschafft hat, sich selbst Zeit zu verschaffen.
Ja.
Weil natürlich, es war damals und jetzt läuft ja aktuell diese All-or-Nothing-Arsenal-Dokumentation ja auch und da sieht man ja, gerade das war ja, geht es um die letzte Saison und da hat man ja gesehen, am Anfang, wie dann die, die Niederlagen nur so eingetrudelt sind, du kannst schon viel Vertrauen in deinen Trainer haben, wenn die Ergebnisse trotzdem richtig kacke sind, wird es irgendwann schwierig. Und jetzt bist du halt wirklich so bei dem Punkt, erstmal haben sie die Treue gehalten, weil sie offensichtlich von ihm überzeugt sind. Und jetzt, da musst du sagen, spürt die Mannschaft gut, das heißt, er sitzt jetzt mittlerweile, glaube ich, wirklich fest im Sattel und sie lassen ihn einfach arbeiten und ich bin ja einfach fest davon überzeugt, dass es funktioniert, oftmals funktioniert, wenn du den Trainer arbeiten lässt und wenn du halt einfach überzeugt von dem bist, was der Typ also macht.
Also würdest du mir sagen, dass jede Statistik auf der Welt recht hat, wenn sie sagt, Trainerwechsel haben überhaupt keinen guten Effekt?
Nein, oder du siehst jetzt zum Beispiel jetzt wieder, was für Qualität Trainer haben, siehst du ja, um jetzt kurz einmal den Verein zu wechseln, sieht man ja bei Newcastle.
Ja.
Natürlich hat Newcastle an Bruno Guimarães um, glaube ich, 60 Millionen Euro geholt. Aber sonst haben die keine argen Transfers gemacht. Haben sie nicht.
Stimmt, ja.
Und diese Mannschaft, Newcastle, hat unter Eddie Howe am Wochenende jetzt der City an den Rand einer Niederlage gebracht. 3-3, 3-1 vorne gewesen. Da hat City schon einmal alles nochmal abrufen müssen, damit es dann noch unentschieden ausgeht. Und es ist die gleiche Mannschaft, die im Dezember letzten Jahres, glaube ich, auf dem letzten Platz war, wie da die Übernahme von den durch die Saudis war und so weiter. Und dann hast du an Eddie Howe, der aus dem gleichen Spielermaterial, das haben wir wieder bei dem, was du immer wieder sagst, schaffst du, lieber Trainer, denn wenn ich dich anstelle, mehr aus diesem vorhandenen Spielermaterial auszuholen, ja oder nein? Mhm. Und Eddie Howe ist so ein Trainer.
Ja, sicher.
Und das ist schon arg, weil das sind die gleichen Spieler. Du hast dann Callum Wilson, der natürlich bei Newcastle verletzt war lange Zeit in der letzten Saison. Du hast diese unfassbare Maschine mit dem Alain Saint-Maximin auf der Seite. Aber sonst laufen nur die gleichen Nosen nochmal dumm.
Stimmt, ja. Kieran Trippier ist noch dazu
gekommen. Genau, Kieran Trippier ist dazu gekommen. Aber das ist schon arg. Und wenn du von einem Trainer überzeugt bist, lass ihn doch bitte arbeiten.
Lass ihn arbeiten und vor allem lass ihn in Ruhe arbeiten. Und das hat man ja in der Doku von Arsenal gut gesehen, das war eigentlich das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, was für arges Problem da Aubameyang für Arsenal war, wie der einfach alles quasi gestört hat und das hilft halt dann nichts, gell? Du kannst so gut sein, wie du bist, aber wenn du da nicht reinpasst und wenn du da die restliche Mannschaft arbeitest, anfängst du als Kapitän, dann musst du außerdem, wenn du das als Trainer das Vertrauen kriegst, dass du den absoluten Superstar sozusagen wirklich mehr oder weniger kügeln kannst, ja, dann musst du festhalten mit dem Trainer.
Und dann gehst du halt her und solche Sachen, das sind schon dann sehr plakative Entscheidungen, dass du mit Martin Ødegaard, der glaube ich aktuell jetzt Kapitän hier ist,
Kapitän, ja.
Wirklich den Anti-Aubameyang vom gesamten Auftreten her.
Ja,
stimmt. Füßmäßig.
Glaubst du, dass der keinen goldenen Lamborghini fährt?
Vielleicht war er einer, ich will nicht zu nahe treten. Ich will nicht unterstellen, dass er sich keinen leisten kann. Er kann sich auch einen goldenen Lamborghini leisten. Ja. Aber trotzdem, du kannst mit solchen wesentlichen Entscheidungen schon nochmal in einer Mannschaft nochmal prägen.
Auf jeden Fall. Ja, was dem Arteta vielleicht fehlt, ist Erfahrung, weil die hat er noch nicht. Die hat dafür jemand anders, und zwar der aktuelle Spurs-Trainer Antonio Conte. Was sagst du denn da?
Es hat selten zuvor, in den letzten Jahren war die Stimmung selten gut bei den Spurs. Entweder waren die Ergebnisse gerade richtig scheiße oder das Spiel war richtig scheiße. Aber selten, dass jetzt irgendwie beides ganz gut funktioniert hat. Und im Moment, nachdem sich dann Conte zumindest einmal dazu entschlossen hat, diese Saison mit den Spurs zu bestreiten, und dieser für die Spurs ungewöhnliche Transfersommer bis jetzt, wo du wirklich sagst, du greifst in die Taschen, um deinen Kader wirklich substanziell in der Breite zu verbessern, das hat dazu geführt, dass die Spurs wirklich sehr, sehr zuversichtlich in die Saison gegangen sind. Du merkst, dass das System von Conte funktioniert, er hat gewisse Spiele wirklich dorthin gebracht, wo er sie hinbringen wollte. Dann hast du halt jemanden, also der Harry Kane ist dafür bekannt, nicht gut in der Saison reinzustarten.
Genau, das ist mir heuer aufgefallen. Das ist mal ganz anders.
Das ist ganz anders und er ist einfach viel fitter. Es gibt ja diese Spurs waren ja in Südkorea und allgemein in Südostasien-Reise auf Sommertour, wieder Trainingslager waren es in Südostasien und unter anderem lang in Südkorea. Und da gibt es ja diese Erzählungen von diesem extrem argen Grundlagentraining, das der Conte mit ihnen gemacht hat, dass sie der Kane, Son alle am Platz übergeben haben vor versammelter Presse, vor der versammelten Presseschar und so weiter. Und Harry Kane schaut jetzt da im August so aus, wie er sonst in der Regel in den letzten Jahren in einem März ausgeschaut hat. Und da meine ich wirklich physisch.
Okay.
Harry Kane hat in den letzten Jahren immer 3, 4, 5 Kilo zu viel gehabt zu Beginn der Saison.
Okay.
Und er ist heuer nicht nur braun gebrannt, was für diesen extremen englischen Engländer ungewöhnlich ist, sondern der ist richtig drahtig unterwegs und der wirkt richtig fit. Und dann passiert es halt, dass Harry Kane nach 3 Spieltagen 2 Tore hat und nicht so wie voriges Jahr, wo er, glaube ich, voriges Jahr war er ja komplett ausgeklutscht am Anfang der Saison, weil erstens war die Saison anstrengend, dann war da die lange Euro mit England bis ins Finale gebracht und so weiter. Harry Kane hat, glaube ich, voriges Jahr nach 16 Spielen ein Tor gehabt.
Ganz spät auf jeden
Fall. So irgendwas. Ja. Hat dann eh noch immer noch, glaube ich, seine 16, 17 Tore zusammengebracht, ja. Aber trotzdem. Und jetzt funktioniert der Typ und der ist natürlich, er ist absolute Weltklasse,
ja, okay,
in dem, was er tut. Okay. Und wenn du halt einen absolute Weltklasse-Spieler hast, der von Anfang an in der Saison funktioniert und dann du rauskommst aus einem sehr motivierenden Transferfenster, dann ergibt es insgesamt halt eine gute Stimmung. Insgesamt war die ganze, was in den letzten Jahren bei den Spurs auch immer gewirkt hat, war diese ewige Transfersaga rund um Harry Kane.
Das stimmt auch, ja.
Geht er nicht, wo geht er hin und so weiter. Und jetzt hast du relativ früh in der Saison gewusst, okay, Liverpool wird er nicht gehen, wenn Darwin Nunes geholt. City wird er nicht gehen, weil die haben den Haaland geholt. United wird er nicht gehen, weil er ist kein Masochist. Und die Frage ist natürlich, ob Chelsea irgendwann nochmal die Finger ausstreckt. Aber da glaube ich einfach, dass er das nicht machen würde, zu Chelsea zu gehen.
Okay, ja.
Und ich glaube weiterhin, den Harry Kane so, obwohl ich ihn nicht kenne, so gut zu kennen, dass sein großes Lebensziel immer noch ist, Premier League Rekordtorschütze zu werden. Natürlich möchte er irgendwann mal einen Titel gewinnen, nur er weiß, dass die Meisterschaft bei Tottenham unrealistisch ist. Der will in die Rekordbücher als ewiger Premier League Rekordtorschütze. Dafür fehlen ihm noch knapp 100 Tore.
Ja.
Und das motiviert ihn. Und ich glaube, der hat einfach einen Fokus gehabt. Plus eine knüppelharte Vorbereitung. Und das macht Harry Kane richtig fit. Und das siehst du einfach am Feld. Und dass du dann natürlich mit einem Son und Kulusevski zwei super Partner fahren hast und insgesamt das Werkel funktioniert, das merkst du einfach am Platz.
Aber die große Frage ist jetzt natürlich, haben die Spurs was mit zum Rennen im Titelrennen?
Glaube ich nicht, weil einfach, also vielleicht schaffen sie es bis zum 26., 27. Spieltag vorn gut dabei zu sein. Ich glaube nicht, dass sie es drüber bringen.
Okay.
Ich glaube nicht, dass sie es drüber bringen. Es wird die Champions League kommen, die Spurs ernst nehmen, im Unterschied zu allen anderen internationalen Bewerben, was ich bis heute nicht verstehe. Mhm. Dass du zumindest einmal versuchst, die Europa League zu gewinnen oder zumindest einmal versuchst, die Conference League zu gewinnen oder was auch immer. Mhm. Weil das kann deinem Verein, wenn die eh jeder auslacht, weißt du, wenn es nie was gewinnt, kann es echt nur was helfen.
Ja, sicher.
Aber die Spurs nehmen einfach nur die Champions League ernst. Alles andere nehmen es nicht ernst. Und das wird einfach dazu führen, dass es gewisse Streuverluste gibt in der Premier League. Zumal du halt heuer sagen musst, also die Premier League schiebt richtig an und damit meine ich nicht nur die Großen vorn. Irgendwie wirken so viele Teams so angriffslustig und so.
Ja,
so
stimmt, ja.
Du hast Vereine dabei, die von uns immer wieder angesprochenen, West Ham sind jetzt die Ausnahme von der Regel, weil die krebsen so richtig schlecht heuer mal um bis jetzt da. Aber du hast so Clubs dabei wie Brighton, die richtig anschieben. Du hast Brentford, die jeden fordern können. Du hast sogar Aufsteiger wie Nottingham, die ja, jeden Nottingham fordern können. Fulham spielt besser als das letzte Mal, wie sie in der Premier League herum waren, vor 2 Jahren.
Ja.
Als Inbegriff von Fahrstuhlclub. Also mir kommt vor, viele Premier Leagueisten sind einfach richtig gut gecoacht und richtig und verstehen es, den großen Six an Kampf zu liefern. Mhm. Deswegen glaube ich, dass die Spannung in der Meisterschaft heuer dadurch vielleicht höher wird, dass vielleicht die ganzen Kontrahenten zwischen Platz 7 und 14 schlagkräftiger sind und vielleicht doch das ein oder andere Newcastle, im Herrn Newcastle, das ein oder andere mehr X vielleicht von den großen vorn
verlangen. Ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren einmal gesagt, dass man in Zukunft, damit man die Premier League gewinnt, immer so 90 Punkte brauchen wird. Es schaut momentan eher so aus.
100 Punkte sogar
gesagt. 100, ja. Es schaut eher so aus, als ob das nicht so eintreten wird, sondern das ist halt immer nicht gedacht, aber die hinteren Vereine haben eher aufgeholt, ja, weil es halt auch so schwierig ist, sie, wenn du vor allem bist, nochmal mehr zu verstärken, weil jeder Transfer, der dich wirklich verstärkt, kostet ungefähr 100 Millionen Euro.
Also, absolut. Also da glaube ich wirklich, dass einfach das zu einer Spannung führen kann. Vielleicht, weißt du, und natürlich, das ist komplettes Kaffeesudlesen. Aber auch Leeds. Wir haben immer wieder über den Jesse Marsh hergeschimpft und so weiter.
Ja.
Aber die haben 7 Punkte nach 3
Spielen. Du meinst der Anti-Tedlasser.
Anti-Tedlasser. Aston Villa unterm Gerrard wirkt gefestigt. Southampton ist für Southampton-Verhältnisse vernünftiger, meine ich, gestartet mit 4 Punkten nach 3 Spielen. Und mir kommt, diese alle sind in der Lage, City einen Kampf zu bieten, Liverpool einen Kampf zu bieten, Arsenal, Tottenham, Chelsea einen Kampf zu bieten. Mhm. United ist ja ein Kampf mit sich selbst. Aber die wirklich, also Everton kriselt, also das tut es jetzt schon wieder schwer in der Saison. Leicester hat ein bisschen sein Mojo verloren. Da hast du so das Gefühl, okay, wo geht es jetzt hin, die Reise?
Nicht? Ja, es ist kein Geld mehr da, das fährt halt da.
Genau, die haben halt wirklich big gespendet in den letzten Jahren auch. Mhm. Aber Crystal Palace, auch anderer Verein, die marschieren, ja. Die sind richtig unterwegs. Und du musst schon wirklich sagen, die Premier League, nicht nur, dass sie die größte Liga der Welt ist, sie sind halt wieder der klassische Fall von oder Wasser auf die Mühlen all jener, die ein Ende von 50 plus 1 fordern, wenn du eine ausgeglichene Meisterschaft haben willst. Mach quasi die Türen auf für Investoren.
Ja.
Ist es für jeden, der den Fußball, so wie wir in Österreich sozialisiert worden sind, schön anzusehen, was da passiert? Nein, wenn irgendwelche, haben wir schon oft genug darüber geredet, autoritäre Regime irgendeinen Verein übernehmen. Aber wenn es um die Spannung geht, musst du halt echt sagen, klar, ja. Wenn der 8-Platzierte auch 120 Millionen ausgeben kann, 150 Millionen, und der paar gute Entscheidungen trifft, dann kann es natürlich spannend werden.
Ja. Interessant wird es jetzt noch im Anschluss auch. Wir haben ja gesagt, wir nehmen heute am Montag am Abend auf. Bald folgt noch die Partie United gegen Liverpool. Was erwarten wir uns da? Hauptsächlich Entertainment, oder?
Ich erwarte mir hauptsächlich gute Schlagzeilen für morgen. nein, also es ist ja, und damit sind wir ja alle nicht allein. Es gibt ja also im englischen Fußball ist es ja, wenn man den Erzählungen glaubt, so, dass du, man freut sich, jeder freut sich über Erfolge für das eigene Team und gleichzeitig freut sich alle gemeinsam über die Niederlagen von United. Und für Phil ist es ja gerade wirklich so dieses Daily Soap-mäßige, wir schauen uns an, wie sie United zerfletscht. Oder genau, wie die auseinanderbröseln,
ja.
Und so weiter. Und ich erwarte mir heute einfach auch eine Show. Also vielleicht wird das ein spannendes Spiel, ausgeglichenes Spiel, vielleicht wird es auch 6-0 für Liverpool, ich weiß es nicht. Also es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird kein 0-0, sagen wir mal
so. Ja, da gehe ich auch davon aus, dass wir da ein bisschen mehr zu geboten bekommen.
Übrigens, für alle, die unsere letzte Episode nicht gehört haben, unser Schwerpunktthema, da haben wir uns genau um diesen um dieses Sorgenkind, um diesen Problemfall United gekümmert. Also falls ich das anhören würde, Episode 87 war auf jeden Fall ein United-Special.
Und wie ihr dann am Anfang von der Episode gehört habt, wenn es dann Feedback zu sowas gibt, sind wir sehr offen, wir korrigieren Fehler gerne, oft passieren sie uns ja nicht.
Gerne korrigieren sie uns nicht, wir korrigieren es.
Nein, weil ich möchte, dass das da Hand und Fuß hat, was wir da abliefern. Also,
ja, das schon, aber ich muss ihn ja trotzdem gern korrigieren.
Ja, okay, stimmt. Ja. Jedenfalls nehmen wir es sehr ernst.
Ja, das stimmt.
Und von dem her könnt ihr uns jederzeit was schreiben via redaktion@spielfrei.at und wir versuchen zumindest auf alle Dinge einzugehen und wir versuchen unsere Fans ernst zu nehmen.
Und worüber ich wirklich enttäuscht bin, ich kann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer nur loben, worüber ich wirklich enttäuscht bin, ist, ich habe vorhin in der letzten oder vorletzten Episode aufgerufen, dass mir die Leute was, ihre Sommerpläne schicken.
Ja.
Ich habe nichts gekriegt. Kein einziges.
Vielleicht hat keiner Sommerpläne.
Ich weiß es nicht.
Ja. Vielleicht hören sie nur Podcasts.
Aber ja, ihr müsst zum Podcast her nicht daheim bleiben. Ihr kennt ja den Podcast auch woanders hören.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, ich weiß nicht, die sich bei uns melden möchte und dem Stefan von ihrem oder seinen Sommerplänen erzählen möchte.
Genau.
Gut, wir kommen nach Deutschland. Wir haben schon gesagt, das Titelrennen ist quasi entschieden. Bayern ist beeindruckend mit 7-0 auswärts gegen Bochum drüber gefahren. Und ich erwähne es jetzt nur ganz kurz. Der Dedicht war erst das erste Mal in der Startelf. In dieser Startelf haben unter anderem der Davies und der Goretzka geführt, die wirklich eigentlich bombenfest in der ersten Mannschaft spielen. Grafenberg und der Masraoui. Sind überhaupt noch nicht gescheit in der Mannschaft angekommen. Und die performen jetzt das Einzige, was sie eigentlich überholen kann, ist, dass so diese Peak-Performance schon ein bisschen zu früh ist, oder?
Du hast recht, ja. Also ich glaube, das kann, wenn du so gut schon reinschaut, und das ist ja wirklich beeindruckend, wie bringst du das bis in die Monate, wo es um alles geht, im März, April, Mai, wo es dann um Viertelfinale, Halbfinale und so weiter geht, schaffst du das bis dorthin drüber, die Spannung so aufrecht zu halten, nicht? Weil das waren ja so, das finde ich, das waren immer so Meisterleistungen von
Ancelotti.
Ancelotti, Jupp Heynckes und so weiter. Dass du gewusst hast, okay, es wird März, jetzt müssen wir noch einmal die letzten 5%
ausholen. Gut, aber wenn die Bayern den Einbruch so im Winter haben, dann werden sie halt vielleicht erst im Februar Meister.
Also,
das kann dann immer nur nach der Talfahrt immer wieder auf den Berg aufgehen. Ja.
Aber ich habe für mich, und vielleicht ist es ja auch für andere jetzt gut, ich teile gerne meine Idee. Und zwar, habe ich für mich trotzdem nicht beschreiben können. Ich finde die Bundesliga trotzdem cool. Ich verfolge sie ja. Und ich habe jetzt für mich eins Folgendes festgelegt. Und zwar werde ich die Bundesliga ab sofort, so lange bis sie wieder ernsthaft der Wettkampf ist, um die Meisterschaft, wo es glaube ich noch lang dauern wird oder vielleicht auch nie mehr passieren wird, aber irgendwas muss passieren, bis dorthin nehme ich die Bundesliga für das, was sie ist, für ein Spiel nach dem anderen. Ich denke, in der Bundesliga nur mehr von Spiel zu Spiel, um diese Floskel zu bedienen, was ich damit meine, ist, die Bundesliga schafft es, geile Spiele zu liefern, wenn du die Tabellenkonstellation ausblendest und nicht schaust, wie weit bist du hinten, sondern ich will einfach 90 Minuten geile Unterhaltung haben. Dann schaue ich mir ein cooles Bundesligaspiel an von einer geilen Kulisse und sehe ich zum Beispiel, wie ein Aufsteiger wie Werder Bremen hergeht und die kultigste Aufholjagd aller Zeiten quasi macht, die kultigste war eigentlich damals, wie Dortmund 4-0 vorne war gegen Schalke und Schalke dann auch 4-4 gespielt hat in Dortmund. Aber ich glaube, ich habe jetzt mal gelesen, das erste Mal in 13 Jahren in Europa, dass so spät ein 0-2 noch in ein 3-2 umgewandelt worden ist. Mhm. Nur das Spiel für sich ist grandios und macht die Bundesliga zu sowas Großartigem. Ich muss aber ausblenden, dass da die vermeintlich zweitbeste deutsche Mannschaft spielt, die nicht in der Lage ist, zu Hause ein 2-0 gegen einen Aufsteiger souverän nach Hause zu spielen. Das heißt, was für mich schockierend ist für die Leistungsdichte in der Liga, und da brauchen wir nicht auf die Bayern reden, ist für mich gleichzeitig die beste Unterhaltung. Und so sehe ich die Bundesliga für mich zukünftig. Ja. Als geile Partien.
Ja, dem kann ich was abgewinnen. Das ist zwar nicht so ganz im Sinne von...
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
So Wettbewerb und so.
Genau, aber, überhaupt nicht.
Aber ja,
der Wettbewerb konzentriert sich auf die 90 Minuten. Nicht mehr auf eine ganze Saison.
Ja, ich weiß nicht, das hört sich ein bisschen so an, wie so Ausreit
verlass mich nicht, aber es ist ja wirklich so. Aber ich muss nicht, weil irgendwo in mir drinnen ist noch immer diese Faszination für die Bundesliga. Ja, aber gleichzeitig ist die Liga einfach nicht spannend. Ja. Gar nicht.
Bleib mal kurz bei dem Spiel, was du gerade angesprochen hast. Nämlich Dortmund hat ja sensationell 2-0, also sensationell geführt, haben es nicht 2-0, aber sie waren nach 95 Minuten sensationell 3-2 hinten und haben die Partie verloren. Meistens ist ja so in Deutschland, wenn es irgendeinem Verein nicht so gut geht, hast du immer die Bayern sind schuld. Jetzt ist, glaube ich, die zweite Saison bei Bayern gewesen, wo sie der Konkurrenz keinen Spieler mehr weggekauft habe. Argument, das ich ja schon echt gar nicht mehr hören kann. Aber gut, so sein. Aber es war jetzt, eigentlich haben die Bayern damit nichts zu tun. Dortmund hat gegen den Aufsteiger nicht gewonnen. Und das daheim und das nach 2-0 Führung. Wenn die Bayern nicht schuld sind, was ist denn dann schuld?
Was schuld ist, also wenn wir jetzt bei Dortmund bleiben, haben wir letztens schon darüber gesprochen, dass das Geschäftsmodell, und ich sage ganz bewusst, das ist ein unsexy Wort, Geschäftsmodell von Dortmund als AG, und AG muss Zahlen liefern, liegt darin, herzugehen, junge Spieler zu holen, so hochtalentierte Spieler zu holen, die dann um X weiter zu verkaufen, um ein Vielfaches davon weiter zu verkaufen. Das funktioniert extrem gut in den letzten Jahren. Führt aber zu keiner sportlichen Konstanz, weil du ständig deine Spieler verlierst und so weiter und so fort. Das heißt, Dortmund schafft es nicht eine Konstanz in der Mannschaft. Natürlich hast du gewisse Spieler dabei, wie ein Reus und so weiter und der Hummels, der zurückkommt und so weiter. Aber trotzdem, so viele kommen und gehen und diese Philosophie ist natürlich dem geschuldet, dass Dortmund selber irgendwann mal gesagt hat, wir wollen AG sein, die öffentlich gehandelt wird und gleichzeitig aber auch natürlich dem Markt quasi geschuldet, dass du sagst, die Spieler werden halt einfach weggekauft von Dortmund. Das ist einfach so das Ding. Nur, es ist eine strategische Überlegung. Dortmund könnte es auch anders machen. Sie könnten hergehen und statt am Karim Adeyemi, der natürlich ein Versprechen für die Zukunft ist und auch Invest und im besten Fall kannst du ihn weiterverkaufen, einen anderen Spieler zu holen, der vielleicht 29 Jahre alt ist und nicht dazu da ist, um ihn irgendwann noch in die Premier League zu verkaufen, weil die Premier League nicht haben will. Zum Beispiel den Taiwo Awoni zum Beispiel von Union Berlin zu holen und den nicht zu Nottingham Forest gehen zu lassen. Solche Sachen. Aber Dortmund hat den Weg eingeschlagen, zu sagen, ich will diese extrem jungen Spieler haben und die will ich dann weiterverkaufen daher. Und das ist ihr Weg, den sie gehen.
Aber ist es dann vielleicht falsch, dass man immer davon ausgeht, dass Dortmund die zweitstärkste Mannschaft ist?
Ich glaube schon, weil die einzigen, die ausgenommen sind, dann sind wir wieder in dieser ganzen Diskussion um 50+1, die Leipziger sind ausgenommen von dem Ganzen. Weil die haben natürlich dieses Geschäftsmodell auch nebenbei so laufen, dass du sagst, okay, immer wieder mal geh her und Verkaufsspieler dann daher weiter. Aber sie können auch einen Kunku halten. Die können den Timo Werner holen. Der Timo Werner zu holen, hilft dir, so ein verrückter Timo Werner vielleicht ist, aber hilft dir in der Bundesliga.
Ja, sicher.
Und der ist nicht mehr begehrt in der Premier League.
Ja.
Das heißt, Leipzig verfolgt eine andere Strategie und so weiter. Die wollen für sich selbst, die sind nicht angewiesen darauf, die Kohle aus der Premier League ständig zu lukrieren, weil halt der Dietrich Mateschitz mit seiner Firma halt da exorbitant viel Geld investiert.
Mhm.
Und deswegen ist Leipzig für mich nicht am Papier die zweitbeste Mannschaft, weil für das Gurkens genug herum.
Mhm.
Das siehst du ja. Nur sie sind die von der Struktur und von der Strategie her am ehesten dazu sich aufstellen, Bayern einen Kampf zu bieten. Dortmund würde es gern machen. Aber die holt irgendwie eine eigene Strategie immer wieder ein.
Ja, ist gut, gute Analyse, gefällt mir sehr gut. Was war sonst noch geil in Deutschland? Union ist geil.
Ja, und Christoph Baumgartner ist geil. Was hast du da gesehen?
Nein.
Den Irren? Unseren Christoph Baumgartner, uns Christoph?
Nicht.
Er hat sein drittes Versal da in der Bundesliga erzählt.
Okay.
Ja, wirklich sein drittes.
Das war schon irgendein Rekord, oder?
Ja, und er hat sein drittes und das war, glaube ich, mit das Legendärste jetzt da, weil er irgendwie einfach, das war gleich gegen Leverkusen, die eine grottenschlechte Saison spielen bis jetzt da.
Ja.
13-0 auswärts, hat Hoffenheim gewonnen. Und er hat irgendwie mit dem Rücken zum Tor stehend aus x Metern einfach mit dem Versal eingeschwast. Und es war wirklich sein drittes Versal da in der Bundesliga.
Ah, cool.
Aber Entschuldigung, Union ist geil, das muss man
Union
machen.
Ist geil. Und Freiburg ist auch geil.
Das Freiburg ist geil.
Videos fahren dabei,
ja.
Machen da weiter, was sie aufgehört haben. Vorher gesagt, knapp nicht in der Champions League geschafft, vielleicht gar nicht so verkehrt.
Wir haben ja letztens gesprochen von der Heile Welt Arena oder Theater. Wie haben gesagt, wurscht.
Ja.
Auf jeden Fall, in Freiburg ist die Welt in Ordnung. Und wenn die Freiburger hergehen und die Bundesliga ausblenden, sondern einfach nur von Spiel zu Spiel denken, diese alte Floskel, dann ist es eine coole Zeit, Freiburg-Fan zu sein.
Ja. Gut, Stefan, wir müssen noch schnell nach Österreich, bevor wir dann endlich zu unserem Premier League-Spiel kommen. Und da möchte ich anfangen in Österreich, wo wir schon lange nicht mehr waren. Also ich war überhaupt, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr dort. Weiß nicht, ob du schon jemals dort warst. Und zwar in Vorarlberg.
Ich war noch nie in Vorarlberg.
Schau.
Ich halte Vorarlberg so, wie so eine Fabelortschaft, so wie im Auenland.
Ja. Das erste Ländle-Derby seit Ewigkeiten ist angestanden. Lustenau. Also Alltag gegen Lustenau und der Aufsteiger hat nicht, ich will gar nicht mal sensationell sagen, sondern sie haben völlig verdient gewonnen.
Die spielen einen guten Fußball.
Die spielen also richtig geil.
Ja, ne? Ja. Und ich meine, ich habe aus welchen Gründen auch immer einen leichten Sweetspot schon immer für Lustenau gehabt. Ich finde den Namen zwar geschissen, aber ich finde das Stadion cool.
Okay.
Der Name Reichshofstadion, oder glaube ich, heißt es noch immer so, ist einfach extrem geschissen.
Ja.
Aber das Stadion habe ich schon immer ganz cool gefunden für österreichische Verhältnisse.
Mhm.
Und weiß ich nicht, Lustenau ist irgendwie lustig. Lustenau ist wie so ein. Lustenau ist ein bisschen so wie bei Harry Potter.
Mhm. Jetzt kommt sicher was Orks.
Nein, irgendwie so wie so ein fiktives Konstrukt.
Harry Potter.
Ist Lustenau ein Ort?
Ja.
Boah, ich glaube, jetzt verlieren wir endgültig die letzten Vorarlberger Zuhörer.
Was viel wichtiger ist, Stefan, ich habe einen eigenen Plan für uns. Und zwar, in der Vergangenheit ist ja ein Vorarlberg-Ausflug immer daran gescheitert, dass man, wenn man mit die Öffis anreisen möchte, automatisch einen 3-Tages-Trip draus machen will, wenn man das Spiel am Samstag am Abend anschauen will. Und ich habe mir jetzt gedacht, das ist jetzt wurscht, weil wir suchen uns einfach Runde aus, wo sowohl Alltag als auch Lustenau daheim spielen. Möglichst vielleicht eine von den zwei Mannschaften gegen Sturm. Und dann bleiben wir halt 3 Tage oder 4 und schauen uns einmal Vorarlberg an.
Das finde ich spannend. Oder? Ist das, wenn du sagst, du willst nach Vorarlberg fahren, ist das so wie Hogwarts fahren? Das heißt, müssen wir da zu einem Bahnhof gehen und zu einem magischen Bahnsteig einsteigen, indem wir gegen die Wand laufen? So wie bei Harry Potter?
Ja, also ich würde auf jeden Fall befürworten, dass du gegen die Wand laufst, solange ich das filmen darf. Und dann schauen wir mal in Vorarlberg
an. Und dann kommen wir in Vorarlberg an.
Apropos Hogwarts, letztens bei...
Apropos Hogwarts.
Letztens im Spielzeuggeschäft meines Vertrauens gesehen, dass man ein Hogwarts Lego-Set kaufen kann um schlanke 400 Euro.
Ja, das ist komplett irre.
Wahnsinn, ja.
Leo ist komplett irre.
Ich schwarz für meine 17 Kinder.
Ja, ja.
Wir kommen zum nächsten Partie und der war bei uns daheim in Graz. Der sensationell wieder zurück in die Spur gefundene Lask war da. Orge Partie, du warst live im Stadion.
Ich war im Stadion, ja.
Ich
habe mir das angeschaut. Es fällt in die Kategorie der unnötigen Punkteverluste. In dieser Lade liegen mittlerweile 3 Spiele bei Sturm in der Saison. Da liegt schon mal die Partie gegen Wolfsburg, also gegen WRC.
Mhm.
Da liegt vor allem die Partie gegen Ried. Wenn du auswärts 1-0 vorn bist, mit einem Mann mehr noch den Punkte abzugeben, ist nicht gut, wenn du die vermeintlich zweitbeste Mannschaft in der Liga bist. Und Lask, die Niederlage war einfach, boah, so unnötig. der Nakamura macht dem einen auf, um jetzt wieder zurückzukommen auf den Anfang der Episode, einen auf Lorenzo Insigne und zirkt halt von links einer und ja, lass den Siebenhandel jetzt nicht sonderlich gut ausschauen. Ja, wahrscheinlich da, aber ja, trotzdem. Und ja, komplett unnötig. Also wirklich in dieser Reihe, Sturm hat echt Punkte abgegeben. Und jetzt kommt wieder diese Zeit dann mit den ganzen internationalen Spielen und so weiter. Wobei Sturm straft mir Lügen. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass gegen Altach es nichts wird. Mhm. Dann plötzlich gewinnst du 4-0, weil halt der Spielverlauf sehr stark für dich gesprochen hat. Und jetzt dagegen gegen LASK läuft einfach das Spiel nicht gut. Was du halt siehst, ist, also das Sturmspiel ist ja extrem auf dieser Intensität aufgebaut. Das haben wir ja letztens schon mal besprochen. Und die Intensität war zwar da, aber es fehlen dann wieder diese paar Prozent, dass du wieder eine spitzelst noch rechtzeitig in den Pass, in den Zweikampf und so weiter und da wirklich stärker rauskommst. Und dann hast du halt einfach so gewisse Key-Player bei Sturm, wenn die keine gute Leistung bringen. Und der Prass war in den letzten Wochen extrem gut. Mhm. Jetzt in der Partie gegen LASK hat er einfach viele nicht gute Entscheidungen getroffen. Mhm. Dann kommt dazu, dass offensichtlich bei Sturm keiner mehr flanken kann, habe ich hin und wieder das Gefühl, weil David Schneck ist ja mit dem Versprechen geholt worden, offensiv deutlich stärker zu sein als der Dante. Mhm. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht gar so, weil die weder das Flankenspiel noch sonst irgendwas ist jetzt, dass du sagst, eine große Gefahr. Aber auch unnötig. Das war eine Partie, wo dann alle Fans rausgegangen sind, die Stimmung war gut, die Kurven hat sich gut gefeiert, aber du gehst raus und denkst, boah, eigentlich haben wir jetzt gerade gar keinen Punkt mitgenommen. War ein bisschen bitter.
Und der LASK? Wie ordnest du die Leistung vom LASK bis jetzt ein? Kann man sagen, dass das durchaus mit Konkurrent um den zweitbesten und die zweite beste Mannschaft in der Liga ist?
Ich halte sie nicht für die zweitbeste Mannschaft. Sie sind gerade ziemlich in Form.
Ja. Ich finde vor allem, dass der Kader breiter ist als bei Sturm zum Beispiel. Oder auch bei Rapid.
Ich glaube nicht, dass der Kader breiter ist. Bei Sturm habe ich nicht das Gefühl. Aber ja, sie haben einfach gestandene Spieler drinnen. Wie die Austria auch gestandene Spieler zum Teil geholt und der LASK hat einfach gestandene Spieler, Bundesliga-Spieler drinnen. Und ja, der Didi Kübauer versteht es, eine Mannschaft entweder so viel Angst zu machen, dass sie wirklich gut spielen oder weiß ich nicht.
Ach, das ist es. Es gibt kein Oder,
glaube ich. Aber oft einmal, wie soll ich sagen, erlebt man sie eh auseinander, sagen wir mal so, in dieser Trainer-Mannschaftsbeziehung.
Ja.
Und also ich bin gespannt, wo die Reise hingehen wird. Aber natürlich sind sie gut unterwegs. Ja. Also die haben natürlich mit dem Stürmer vorne drinnen schon eine sehr gute Aktie. Aber ja, also für mich sind es nicht die zweitbeste Mannschaft. Die sind jetzt gerade vorne dabei, aber sind es nicht.
Okay, okay.
Ich halte Sturm in fast allen Positionen individuell besser.
Mhm. Ja, was hat's nicht?
Ja, mir fällt gerade nicht wenig ein, wo du sagst, okay, der ist jetzt wirklich.
Beim Sturm hängt halt extrem viel am Heul und wenn der
klar.
gut spürt oder vielleicht nicht mehr da ist oder verletzt ist oder ausgewechselt ist, bricht alles ein bisschen ein. Also da finde ich, ist die Last besser verteilt beim LASK. Mit diesem tollen Wortspiel noch schnell zur letzten Partie, die ich im Zettel habe. Und zwar, die Austria hat am Wochenende wieder gewonnen. Zweiter Sieg in Folge. Und Austria ist für mich ein bisschen so das Arsenal des österreichischen Fußballs.
Also
gibt es ein paar Parallelen, unter anderem natürlich auch, dass die halt extrem junge Mannschaft meistens jetzt am Feld haben, auch weil die Routiniers des Kurs schon verletzt sind. Die haben auch mit einem Punkte-Minus gestartet. Jetzt scheinen sie es in der Leistung mal ein bisschen stabilisiert zu haben, sofern man das halt nach so wenig Runden sagen kann. Siehst du die oberhalb vom Strich?
Ja, sehe ich schon. Wobei man nicht weiß, spielt die Austria jetzt international? Die scheinen jetzt eher aus, ne?
Nein, scheiden vielleicht aus. Wir spielen jetzt nochmal ein Rückspiel gegen Fener.
Ja, aber ist das schon Playoff jetzt da? Europa League?
Ich glaube, es ist Playoff.
Und dann, glaube ich, spielen sie, wenn es auch schon in der Conference League, ist das so? Wenn die international spielen, glaube ich, wird das schon eine ungewöhnliche Belastung werden. Und damit meine ich nicht nur physisch, sondern einfach, dass du einfach sagst, okay, keine Ahnung, jetzt habe ich international gespielt, jetzt muss ich schauen, dass ich das am Wochenende auch wieder auf die Straßen kriege. Also ich weiß nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie es über den Strich schaffen werden. Mhm. Das glaube ich schon.
Okay.
Da glaube ich, kämpft Rapid eher.
Glaubst du wirklich?
Ja.
Rapid kämpft gegen den Strich?
Rapid, die Ergebnisse sind ganz gut, aber es herrscht keine gute Stimmung.
Es ist keine cool. Und was mir aufgefallen ist, sie waren halt in den entscheidenden Momenten oft glücklicher. Nicht besser, sondern glücklicher.
Und mittlerweile,
das könnte sich rechnen.
Ja. Ich weiß nicht, was bei mir in meiner persönlichen Entwicklung falsch läuft oder vielleicht auch richtig läuft,
ja,
wenn man fragt. Aber ich fühle ein bisschen mit Rapid mit. Nein, weil ich mir wirklich denke, das ist so ein großer Verein.
Ja.
er sollte nicht so kämpfen müssen mit sich selbst, wirklich. Weißt du, wie ich meine? Also, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung, ich freue mich zum Beispiel immer auf die Partien, wenn Rapid kommt, weil das ist eine geile Partie und dann kommen Rapid-Fans, da ist eine gute Stimmung und so weiter, oder jetzt außer draußen in Wien. Aber Rapid sollte für die Größe des Vereins, die sollten mehr vorn mitspielen. Im Moment, wenn ich mir die Rapid-Mannschaft anschaue, muss ich echt hin und wieder mal den Schädel beideln, weil man denkt, das ist nicht so gut, wie es sein sollte. Weil natürlich hast du so auf dem Papier Spüler drinnen. Ich meine, ich halte den Burgstaller für einen kultigen Spüler, für einen guten Spüler. Aber sonst danach, der Yusuf Demir, der zehrt davon, dass er das Barcelona-Trikot getragen hat. Der muss schauen, dass er die Sachen mal langsam anfängt, gerecht zu werden, diese großen Versprechungen. Weil sonst spielt er in 3 Jahren Hartberg. Und sonst, wenn ich mir die anderen... Also, ich finde gerade nicht keinen Mannschaftsteil von Rapid, wo ich sage, okay, da haben sie wirklich, da schirmen sie an gut.
Das vielleicht. Einzige, was für Rapid spricht, aus meiner Sicht momentan ist, was wirklich für Rapid spricht, ist, dass sie dem Feldhofer Vertrauen geschenkt haben.
Voll.
Hoffentlich dann langfristig voll, zumindest die Kurve ein bisschen kriegen. Voll. Ja, gut, Stefan, wir haben einen durchaus langen, durchaus detaillierten Überblick, glaube ich, wieder mal geschaffen über einige europäische Ligen. Nächste Woche haben wir wieder ein cooles Schwerpunktthema für euch und wir freuen uns, dass ihr auch da wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Tschüss.
Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.